Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
Der hört mir nie zu. Ey, hör mal.
Das habe ich doch gerade ins Behandlungszimmer 1 gelegt.
Was hast du ins Behandlungszimmer 1 gelegt?
Ey, hör mal.
Was? Ey, hör mal.
Ah ja, das habe ich doch vorhin schon gesehen. Ey, hör mal, das ist das erste Buch, was wir nachher noch vorstellen.
Ach so, das erste Buch.
Ja, da kommen wir auch ganz durcheinander mit
von
so
wem?
Titeln.
Von wem? Ey, hör mal.
Von Gulreis Sharif.
Ach so.
Ja, und im Behandlungszimmer 2 ist die Geschichte vom kleinen Und.
Sag mal, jetzt kommt's wieder so ein gelbes, gell? Das, ey, hör mal, das ist so gelb. Cover.
Das ist gelb.
Ja, ich weiß, das ist wie Herr Doktor, die blaue Tablette haben mir am besten geholfen. Wissen Sie noch welche? Ich weiß, aber ich habe sowas Gelbes da. Ja, die Onkels, hat das nicht die Onkels übersetzt? Also Sarah Onkels?
Ja, die Maike Blatzheim und die Sarah Onkels. Übersetzerinnen.
Übersetzerinnen.
Der Name des Autors könnte eventuell nicht ganz auf die Sprache deuten, aus der es übersetzt ist. Es ist aus dem Norwegischen. Erkläre ich nachher, was das
ist. Aber Sarah Onkels.
Aber apropos Übersetzer, ja? Wieso war in der Kinderbuchpraxis ist eigentlich noch nie eine Übersetzerin oder ein Übersetzer eingeladen?
Da hast du völlig recht. Und es gibt so tolle Übersetzer und Übersetzerinnen.
Ja, also, es gibt ja auch beim Deutschen Jugendliteraturpreis einen Sonderpreis für Übersetzer zum Beispiel.
Hallo.
Ja, das wäre eigentlich mal...
Einer der großen Namen, da sollten wir gleich einen der großen Namen anrufen, oder?
Da würde ich mal vorschlagen, Uwe Michael Gutschau.
Michael.
Da können wir aber auch noch über das Thema Lyrik sprechen, das ist doch
ja,
wunderbar.
Ja, genau, weil da wird ja die Übersetzungskunst so richtig in Nutsche sozusagen, wird die sichtbar. Also wie man da drechseln muss, wie das passen muss.
Ja, oder fürs Bilderbuch, wo du so wenig Platz hast. Auch nicht ganz einfach,
nicht
wenn
ganz
man da
einfach.
Übersetzt. Ach, das lass uns doch mal anrufen.
Ja, das wäre gut. Warte mal, den Michael haben wir noch in der Kartei.
Na, da suche ich mal die Nummer gleich raus.
Ja, gut, Schan.
Hallo, lieber Uwe Michael Gutschan. Hier ist die Kinderbuchpraxis und der Ralf.
Und der Stefan. Schön, dass du Zeit hast, weil wir haben heute ein gewichtiges Thema mit dir vor als Experten, nämlich für Lyrik und für Übersetzen. Du bist als Multitalent.
Das sind ja schon zwei Themen.
Genau,
sind schon zwei Themen.
Und du bist da ungemein fleißig, weil wenn man mal nur allein deine Frühjahrsproduktion beziehungsweise produzierst, hast du schon früher. Jetzt erscheinen die nur gleich 5 Titel im Frühjahr. Bei Aladdin ein Baum ist ein Anfang, das ist ein Bilderbuch. Bei Kunstmann, wie man bis 1 zählt, ist ein Sachbuch. Bei Koppenrath, als das Meer bebte, ein Roman. Bei Gerstenberg, was wäre wenn? Bei Bohème Press, die Welt da draußen. Also das zeigt durch die Genres und Altersstufen eine ziemliche Bandbreite, muss man sagen. Wie ist das denn da für dich? Manchmal hat man ja Lieblingsgenres, wo man sagt, oh, eigentlich mag ich das am liebsten. Oder ist es die Abwechslung, wo du sagst, ach ja, jetzt das dazwischen, das belebt?
Also am Anfang war es, glaube ich, so, als ich mit dem Übersetzen anfing, dass ich am liebsten Jugendbücher übersetzt habe. Das war auch in meiner Verlagszeit so ein Schwerpunkt von mir. Dann habe ich aber gemerkt, wenn man ein Buch nach dem anderen übersetzt, ist es gut, wenn man immer wieder was dazwischen macht, was anders ist. Und um auch keine Routinen zu entwickeln und so dieses Gefühl zu haben, das kann ich und das mache ich jetzt und das ziehe ich jetzt durch. Das ist nicht gut für die Arbeit. Jedes Buch ist was anderes. Und insofern tut es gut, immer wieder neu anzusetzen. Und ein Sachbuch ist was anderes als ein Roman. Ein Bilderbuch ist was anderes als eine Kindererzählung. Und auch ein gereimtes Buch ist was anderes als ein Prosabuch. Also jedes ist, und so soll es sein, jedes Buch ist eine neue Herausforderung für mich.
Aber gibt es dann trotzdem Genres, wo du sagst, ach, da freue ich mich schon ein kleines bisschen mehr, wenn ich wieder ein
Bilderbuch
oder ein Jugendroman oder was in gebundener Sprache übersetzen kann?
Ja, also es geht natürlich oft auch dahin, dass ich sage, oh, ich freue mich, da kommt ein neues Buch von einem Autor, den ich schon kennengelernt habe, also sagen wir mal kennengelernt habe durch ein Roman, der vorher da war und den ich auch übersetzen durfte, dann ist die Freude groß. Ich lasse mich zunächst mal, wenn Anfragen, die kommen ja, also ich entscheide ja erstmal nicht, was ich übersetze, sondern die Anfragen kommen ja von dem Verlag.
Aber du kannst ablehnen und kannst sagen, ach
nee.
Genau,
das wollte ich gerade sagen. Und in dem Moment, wo mich ein Buch packt, wie dieses Kunstmann-Buch, wie man bis eins zählt, das ist so urkomisch und so faszinierend. Und trotzdem muss man genau aufpassen, wie man diesen Witz ins Deutsche rüberbringt, damit es eben nicht irgendwie bieder klingt. Ganz schnell, wenn man übersetzt und gerade wenn man witzige Sachen versucht zu übersetzen, kriegt es im Deutschen was Biederes. Und das muss weg, das alles muss man genau überlegen.
Wie ist es denn da von der Zeit her? Also wenn du gerade sagst, wie man bis eins zählt, es ist ja gar nicht viel Text in dem Sinne, aber alles muss sitzen. Ich könnte mir das sehr zeitintensiv vorstellen, diese Arbeit daran.
Ja, also es gibt beim Bilderbuch einfache Sachen, die hat man in 2 Tagen übersetzt, dann lässt man sie noch ein bisschen liegen, dann guckt man sie wieder an und sagt, was hast du denn da Dummes gemacht? so. Aber so ein Buch, das so auf den Punkt hin auch im Original geschrieben ist, das muss man jede Seite sozusagen brüten und dann hat man eine Idee und dann geht man an die nächste Doppelseite und versucht wieder das rauszupräsentieren und das kann manchmal eine gute Woche dauern, bis man diese 12 Seiten mit wenig Text, ja, ich meine, in dem Buch sind es ja nur einzelne Zeilen, oder 2-3 Zeilen, aber wirklich sehr wenig Text. Aber ich sage immer, je weniger Text ein Buch hat, desto schwieriger wird es, auf den Punkt zu kommen. Ich erinnere mich an ein Buch, das ich vor vielen, vielen Jahren übersetzt habe. Das war von Chris Raschka, Hey, ja. Das hatte 16 Wörter. Dann denkt man, naja, das hast du ja in einer Stunde übersetzt. Also wenn man das an einem Roman vergleicht, 16 ja, Wörter, da würde man keine Stunde zu brauchen. Aber an diesen 16 Wörtern habe ich so oft hin und her montiert, dass dann auch wieder 2 Tage damit vergangen waren. Also je kürzer ein Text ist, desto schwieriger wird es übersetzen. Mhm. Je erzählender er ist, desto leichter wird es.
Mhm. Ja, ich kann mich noch an das Bilderbuch erinnern. Das war tatsächlich ja nur, waren ja nur kurze Begriffe, eigentlich so Ausrufe, die dann trotzdem eine Geschichte erzählt haben über die Bilder und diese wenigen Laute, nennen wir es mal fast. Das nimmt man wahrscheinlich als Leser oder Leserin gar nicht so wirklich wahr, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber klar, im Bilderbuch ist ein Fehler viel sichtbarer als mal ein nicht so schöner Satz in einem 300 Seiten Jugendroman. Ja. Das überliest man irgendwie mal, da fällt nichts auf. Aber ein Text, der im Bilderbuch hängt, ist ein deutlich anders.
Vor allem im Bilderbuch hast du ja auch nur einen bestimmten Platz. Also wenn du bei Ein Baum ist ein Anfang bei Aladdin von Nicola Davis und Laura Carlin dir anschaust, dann ist ja für den Text ein bestimmter Platz auf der Seite vorgegeben und du darfst den ja nicht verlassen. Also oft ist es ja so, dass man aus dem Englischen braucht man mehr, um es ins Deutsche zu übersetzen, man braucht im Deutschen mehr Worte. Meistens sind es, weiß nicht, 20% mehr Text.
Das fängt schon damit an, dass wir so lange Worte haben. Und du kannst ja Wörter, Wort, Wörter nicht trennen im Bilderbuch. Mhm. Also wenn der Platz begrenzt ist, dann musst du dir sehr genau überlegen. Also auseinandergenommen müsstest du dann nach auseinander oder nach auseinander geh und dann trennen. Ja. Mhm. Und das geht halt im Bilderbuch nicht. Und das musst du immer, jetzt bin ich ja, ich habe ja nun 20 Jahre im Verlagen gearbeitet und kenne diese ganzen Problematiken.
Vielleicht kann man an der Stelle noch sagen, du warst
bei Ravensburger?
Bei mehreren Verlagen, genau. Ja,
klar.
Also fing an bei Arena,
vier
Jahre, dann sehr lange bei Ravensburger, über 10 Jahre.
Ja.
Und dann zum Schluss 6 Jahre bei Hansa.
Mhm. Und da hast du auch praktisch das Programmjahr für Kinder- und Jugendbuch geleitet.
Ja, also auch da die ganze Bandbreite.
Die Bandbreite. Mhm. Wir hatten gerade die Länge auseinandergenommen, war ein Beispiel, oder auseinandergehen, dass man bei G nicht aufhören kann, nur weil der Platz zu Ende ist.
Auch selbst so simple Sachen wie auseinandergehen sieht irgendwie im Bilderbuch komisch aus. Also ich, deshalb liebe ich immer, wenn im englischen Original die Zeilen lang sind, weil dann kann ich hin und her schieben, dann kann ich ein Wort weiter nach vorne nehmen und so weiter. Das ist einfacher. Aber wenn diese kleinen Fältchen sind, dann kann der Verlag zwar mit der Schriftgröße immer ein bisschen hin und her überlegen, wie er das insgesamt macht. Er kann ja nicht auf jeder Seite eine andere Schrift nehmen. man muss trotzdem immer dieses Original vor Augen haben und immer überlegen, geht das denn da rein? Und dann merkt man, nee, geht nicht. Und in aller Regel, weil das Englische so viel kürzer und prägnanter Dinge sagen kann und vor allen Dingen diese unglaublich vielen ganz kurzen Wörter hat. Also 3 Buchstaben, 4 Buchstaben und so weiter. Wunderbar, kriegt man ganz viel in eine Zeile rein. Aber im Deutschen gibt es viel, viel mehr Wörter, die einfach 6, 7, 10 oder 12 Buchstaben haben.
Also im Grunde ist das Bilderbuchübersetzen schon ein Übersetzen in engen Grenzen. Es wird vorgegeben durch Platz auf der Seite. Jetzt gibt es natürlich noch eine Steigerungsform in meinen Augen. Das ist das Übersetzen von Lyrik oder von gebundener Sprache. Da kommen ja nochmal andere Anforderungen hinzu. Da ist es vielleicht der Platz, aber da ist es natürlich dann auch noch der Reim, was auch immer. Wie gehst du denn damit um? Ist das noch eine größere Herausforderung für dich als Übersetzer?
Also nochmal ganz kurz zurück. Das mit dieser bedingten Übersetzung, also die bedingt, dass man sich auch an die Textlänge und so weiter, an der Textlänge orientiert, das ist eine Schwierigkeit. Aber das Wichtige ist, dass man das nicht spüren darf. Also im Text, wenn die Eltern oder die Eltern das vorlesen, dann darf nicht spürbar sein, dass da jemand was getrickst hat. Denn der Text muss genauso fließen wie im Original. Sonst ist es einfach eine schlechte Übersetzung. Und genauso ist das natürlich bei den gereimten Texten. Gereimte Texte müssen ja alles irgendwie wiedergeben, was das Original will. Das bedeutet nicht, dass ich Wort für Wort und jedes kleine Detail wiedergeben kann. Aber es muss alles da sein, was natürlich auch da vom Bild geprägt wird. Denn wenn ich etwas einfach irgendetwas anderes sage, weil es schön reimt, und das stimmt aber mit dem Bild überhaupt nicht überein, dann ist es natürlich Quatsch, was ich arbeite. Das heißt, da bin ich natürlich immer auch ganz stark an das Bild gebunden und muss eben die Reimwörter finden.
Wie schwer ist das, diese richtigen Reimwörter zu finden?
Naja, mir fällt es nicht so schwer. das kommt vielleicht dadurch, dass ich ja selber auch von der Lyrik her komme, ursprünglich von der Erwachsenenlyrik, wo wenig gereimt wird, aber wo doch eine rhythmisierte Sprache schon da ist, die auch nicht beliebig sich ergießen kann, die auch eine gewisse Reduziertheit hat und mich dann einfach über viele, viele Jahrzehnte mit der Kinderlyrik beschäftigt habe. Aber
ohne auf ein Reimlexikon oder sowas gibt es ja inzwischen auch zurückgreifen zu müssen.
Also das Reimlexikon, das liegt schon immer da. Weil manchmal fällt einem einfach nicht das Richtige ein. Und man geht ja so das Alphabet durch und denkt, dir fällt schon das Wort ein und dann passt überhaupt nicht. Und manchmal sieht man auch, nee, mit diesem Wort kannst du wirklich nichts anfangen. Da gibt es einfach nur zwei Wörter, die drauf reimen und beide passen nicht. Dann muss man einfach den Satz umstellen, ein anderes Reimwort wählen. Und das hat aber wieder Konsequenzen auf den Rhythmus der Sprache. Wenn ich ein Wort nach vorne setze, klingt es vielleicht irgendwie manieriert und so weiter. All das darf ja nicht sein.
Kriegst du denn viele Anfragen, die genau in diese Richtung gehen? Also Kinderlyrik ist jetzt ja, sage ich mal, eher so ein Nischenfeld. Also es gibt nicht so viele Kinderlyrikerinnen und Kinderlyriker. Es gab immer die Jahrbücher von Hans-Joachim Gehlberg. Ja. Es gibt natürlich ein paar, aber kriegst du denn da von den Verlagen viele, die genau in dieser Form sind? Es gab ja jetzt vor ein paar Jahren so ein bisschen den Trend, auch im Jugendroman, diese gebundene Sprache, diese verknappte Form zu wählen. Gibt es da mehr Anfragen? Gerade für dich, weil man denkt, ja, also wenn das jemand das übersetzt, dann...
Wenn es einer kann, dann
gut, dann fragen wir den doch mal. Kommt da
also
viel?
Es gab zwei Punkte in meinem Dasein als Übersetzer und als Autor, wo ich es richtig gemerkt habe, dass es angezogen hat. Ich habe 2012 ist es erschienen bei Jacobi und Stewart, der Roman Zor Gamazo. Das ist langer Roman, 280 Seiten, der in Versform geschrieben ist und eben gereimter Versform. Als das Buch rauskam, habe ich dann gemerkt, dass ganz viele Leute dachten, ach, der kann ja reimen und dann kann der sicherlich dieses Buch und jenes Buch auch machen. Ich habe dann ganz viel abgelehnt, weil es einfach auch im Englischen, im Sprachraum ganz viel Mist gibt. Schreckliche ja. Sachen und so weiter. Und ich will ja nicht der Reimemeister werden, sondern ich möchte einfach wirklich gute Bücher machen. Das Zweite war, als die Kinderlyrik hat ja in den letzten 4-5 Jahren so ein bisschen neuen Schwung bekommen. Also es gibt viel mehr Autoren, die an die Öffentlichkeit treten. Es gibt viel mehr monografische Bücher, also Bücher von einzelnen Autoren, die präsentiert werden, auch bei größeren Verlagen.
Also Arne Rautenberg zum Beispiel oder Arne Nils Rautenberg. Mohl hat jetzt auch zwei, glaube ich, gemacht.
Und oder jetzt ist erschienen bei Sauerländer der Matthias Jeschke oder der Michael Hammerschmidt hat jetzt ein neues Buch bei Jungbrunnen in Wien und so weiter. Also da passiert eine ganze Menge. Ich habe über die Jahre durch anthologische Bücher, aber durch viele Gespräche, Interviews, Seminare und so weiter, mir da eine Position erarbeitet, dass die Leute sehen, was ich da tue. Und als das so doch sehr deutlich wurde, da gab es dann auch, aber dann im positiveren Sinne, wirklich viele Verlage, die angefragt haben, Michael, ist das nicht ein Buch für dich?
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, wenn man jetzt so diese Reihenfolge abguckt, also du bist Autor, oh ja, das ist ja toll, was machst du denn für Bücher? Ja, Kinderbücher, dann ist man schon so ein Stückchen weg und in der breiten Öffentlichkeit. Und wenn man dann sagt, und was machst du für Kinder? Ja, Kinderlyrik. Ein Gedichtscher, würde man in Hessen sagen. Das klingt so ein bisschen, auf der einen Seite so ein bisschen irritiertes, was macht man denn da eigentlich? Da sitzt man doch nur da und schreibt so 5 Zeilen auf so eine Seite und schon ist ein Gedicht fertig. Wie ist denn so diese Wahrnehmung von Kinderlyriker als
Beruf,
Obsession oder Tätigkeit? Wie wird das denn wahrgenommen? Weil wir sitzen hier und sagen, Kinderlyrik ist für Kinder was Großartiges, weil man genau dieses Spiel mit der Sprache da hat. Aber Lyrik ist eben auch für viele Menschen was, wo man durch die schulische Erfahrung sagt, bleibt mir weg mit Gedichten.
Ja, das ist natürlich immer noch so. Viele Leute fühlen sich extrem gequält von Gedichten aus ihrer Schulzeit und sagen nie wieder. Die Kinderlyrik hat etwas Gutes, was dann, wenn Erwachsene, Eltern, Lehrer plötzlich damit konfrontiert werden, dass sie ja nicht kompliziert ist. Also ich sage immer, Kinderlyrik interpretieren, das kann man vielleicht machen, aber das ist ja nicht der Zweck des Ganzen, sondern die Sprachspiele müssen Spaß machen, die Ideen, das auf den Kopf stellen der Welt muss Bilder auslösen in den Köpfen. Und das begreifen auch Erwachsene und eben inzwischen auch viele junge Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn ich dann Texte lese, dann merke ich immer wieder an der Resonanz, ach, ich wusste gar nicht, dass das so schön ist und so viel Spaß macht.
Also Kinder rein.
Leute eben immer irgendeine Vorstellung von Lyrik haben. Das hat ja nichts damit zu tun, dass die Kinderlyrik simpel sei. Das ist ja Quatsch. Die ist hochkomplex in ihrer kurzen Form. Mhm. Und nur sie liest sich auf unterschiedlichen Ebenen. Ich kann in vielen Gedichten für Erwachsene noch etwas anderes erkennen, als was Kinder erkennen können und müssen. Ja. Und ich greife auch gerne auf ganz klassische Dinge zurück, also auf Gedichtformen wie Dunkel war es, der Mond schien helle.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du so quasi inhaltlich schon auf das eine oder andere zurückgreifst oder aufgreifst und dann weiter spinnst oder eine Idee aufnimmst. Man fragt sich ja auch immer, gibt es Vorbilder, an denen man sich orientiert? Immer wieder wird natürlich Morgenstern genannt, der so eine, ja, immer noch eine große Rolle spielt, der auch immer als Textgeber für Bilderbücher noch eine große Rolle spielt. Gibt es da welche bei dir, wo du sagst, ja, also daran kann man schon, da kann man auch ein bisschen was lernen und dann nehme ich noch gerne was mit und verarbeite das in meiner Textproduktion?
Also ganz unterschiedliche Autoren. Natürlich, Christian Morgenstern muss man da nennen. Ich glaube, für viele der Autoren der neueren Kinderlyrik spielt das Sprachspiel eine große Rolle und das kommt ganz stark einerseits von Morgenstern, andererseits von Ernst Jandl. Es gibt natürlich andere Dichter wie Ringelnatz, der bedeutsam ist. Für mich ein ganz wichtiger Sprachspieler, der hochkomplex in der Erwachsenenliteratur ist und vieles davon ist überhaupt nicht für Kinder geeignet. Aber er ist für mich als Sprachspieler ein ganz großer, ist Oskar Pastior. Auf den ich sehr gerne immer wieder hinweise, weil er natürlich dadurch, dass er jetzt nicht mehr lebt, ein bisschen in Vergessenheit gerät, was eine Schande ist. Ganz wichtig war Jürgen Spohn als früher Dichter der wirklich modernen Dichtkunst, die viel mit Sprachspiel zu tun hat. Das sind
ist ja schon eine ganze Menge
Eckpunkte.
Kinder reimen ja unwahrscheinlich gerne. Und du greifst, du hast zwei Bücher im Eli-Verlag kommen von dir oder sind von dir herausgekommen. Mäusekino, ein Versfest für Kinder und die Muße der Mäuse. Und in dem Mäusekino, da hast du auch 10 Mausgedichte, die du selber als Kind erfunden hast. Bist du da sozusagen in deiner Schublade irgendwann nochmal drauf gestoßen und hast gesagt, da mache ich jetzt weiter? War das ein Impuls?
Nee, es war ganz anders. Meine Mutter erzählte mir, also meine Mutter ist nun schon über 10 Jahre tot, aber meine Mutter erzählte mir vielleicht vor 20 Jahren irgendwann, als wir mal darüber sprachen, dass ich als 8-9-Jähriger angefangen hätte, Gedichte, die ich kannte aus irgendeiner Sammlung von alten Kinderversen, so Volksgutversen, Dinge zu nehmen, und die hätte ich immer umgedichtet. Und dazu gibt's noch diese Geschichte, dass sie sagte, ich hätte immer eine Maus reingedichtet in die Verse, wo überhaupt keine Mäuse drin vorkamen teilweise.
Okay.
Aber ich behaupte immer, das war mein erster Protest gegen meine Eltern, weil bei meinen Eltern waren Haustiere verpönt und Mäuse erst recht. Wir waren eine sehr gut bürgerliche Familie und Mäuse waren Igitt. Und ich glaube, ich fand Mäuse ziemlich schnell. Die hatten so was schnell Laufendes, wie Verse eben laufen. Sie waren aber auch so klein und witschten einen so durch die Finger in meiner Vorstellung. Ich hatte ja nie eine Maus gesehen. Dass die einfach für mich verlockend waren. Da ich von Natur aus manisch bin in allem, was ich tue, hat mich das damals als Kind, glaube ich, besessen gemacht, dass ich viele Dinge so eingebaut habe. Das mit dem Erinnern oder aus der Schublade nehmen, das war nicht, weil meine Mutter leider, ich selber sowieso nicht, aber meine Mutter diese Dinge nie aufgeschrieben hat. Und ich mich als Erwachsener beim Lesen alter Verse immer versucht habe, nachdem ich das wusste, versucht habe zu erinnern, indem ich das Gedicht 100-mal gelesen habe, immer wieder nochmal. Und ich wollte wissen, was war damals. Und das habe ich an 10 Sachen entwickelt, von denen ich sicher bin, dass sie so oder ganz ähnlich gelautet haben.
In dem Mäusekino sind ja auch noch andere Autoren und vor allem auch Schüler. Es muss offenbar nach wie vor müssen Mäuse eine gewisse Faszination haben, ne?
Ja, eigentlich gar nicht, sondern auf dieser Basis in dieser eigenen Kindergedichte habe ich, als ich anfing, Workshops zu machen mit Kindern und das relativ kontinuierlich zu machen, habe ich angefangen zu sagen, also Kindern kann man nicht sagen, jetzt schreib ein Gedicht und ihr habt alle Freiheit, sondern man muss ihnen irgendwas in die Hand geben. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mit einer Maus zurechtgekommen bin, vielleicht kommen die Kinder auch mit einer Maus zurecht. Das war am Anfang, ging das zwar wunderbar, es war nur urlangweilig für mich, weil alle Kinder dichteten Maus, Haus, Klaus, Gebraus und Strauß und der Vogelstrauß und so weiter. Also das erschöpft sich sehr schnell.
Es läuft auf einen Limerick raus, ja.
Ja, das kommt, also wenn man das fünfmal gemacht hat, weiß man, das ist abgefrühstückt. Mhm. Und dann habe ich einfach den Kindern gesagt, ich habe nicht gesagt, dass es die Maus das Reimwort sein soll. Die Maus kann überall stehen und die Maus muss auch nicht im ganzen Gedicht vorkommen. Die kann einmal durch Zufall vorkommen. Oder wer sagt eigentlich, dass die Maus eine echte Maus sein muss? Es gibt eine Spielzeugmaus, es gibt eine Computermaus und so weiter. Computermäuse waren für die Kinder offenbar völlig uninteressant. Das einzige Computermausgedicht, das da drin ist, ist von mir selber.
Okay.
Aber die Spielzeugmäuse, die haben die Kinder unglaublich geliebt.
Ja, wir könnten noch ganz viel sagen eigentlich, aber die Zeit ist auch schon vorangeschritten.
Ja, es war wie ein Gedicht, mit was wir zu plaudern und über Gedichte zu sprechen und dann auch der Lyrik mal einen Ort und den Raum zu geben, um ein bisschen mehr darüber zu reden. Ich glaube, das ist immer richtig und immer gut. Kommt sonst auch eher ja weniger vor, obwohl du gesagt hast, in den letzten Jahren mehr und mehr Titel erschienen sind und man wieder mehr
Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist wieder eine größere Offenheit. Ja, das glaube ich schon. Ja.
Also man merkt es auch in den Schulen, also das jetzt anfängt, auch bei den Schulbuchverlagen, dass sie neue Gedichte aufnehmen und so, also ein Arne Rautenberg kommt eben inzwischen in vielen Schulbüchern auch vor, auch von mir gibt's Sachen in Schulbüchern. Das hat sich in den letzten 4-5 Jahren verändert und verändert sich weitergehend. Also es gibt auch für Lehrer einfach viel mehr Bücher, die Anleitungen geben zum Umgang damit und so weiter. Also da tut sich sehr viel und das, glaube ich, wird auch noch weiter so passieren.
Dann ist ja wunderbar, dass wir das jetzt mit unterstützen.
Ja.
Genau. Ja. Also, wer das nächste Mal im Buchladen geht, nach Uwe Michael Gutschan fragen, Gedichte und gleichzeitig auch nochmal gucken, was die Buchhandlung so hat in ihrem Lyrikregal für Kinder.
Ja, dann vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Genau.
Ja.
Dankeschön.
Also, tschüss.
Tschüss. Ja, nach so viel Übersetzung sollten wir doch eigentlich mal prüfen bei dem Buch im Zimmer 1, Behandlungszimmer von Sharif E. Hör mal, wie es da mit der Übersetzung aussieht aus dem Norwegischen. Ist die gelungen, deiner Meinung nach?
Also erstmal sind zwei Übersetzerinnen,
hatten
Maike Blatzheim und Sarah Onkels. Und ja, ich kann natürlich kein Norwegisch und kann jetzt die beiden Werke nicht vergleichen.
Warum kannst du eigentlich kein Norwegisch? Das ist ein kleiner, ich finde, das ist ein kleines Manko, was ich gar nicht verstehen kann. Das ist eine germanische Sprache, die ist relativ leicht zu lernen. Also, na gut, jeder wie er.
Die wurde in der AG nicht angeboten. Da fehlt es an norwegischen Fachkräften, die man das hätten vermitteln können. Aber zurück zum Buch und zu dem, wie sie es lesen lässt. Das Besondere an diesem Buch, ey, hör mal, das klingt ja schon so umgangssprachlich, ist, es ist auch umgangssprachlich erzählt. Der Erzähler ist der 15-jährige Mahmoud und der stammt mit seiner Familie aus Pakistan und lebt jetzt in Oslo in Norwegen. Und er ist natürlich kein norwegischer Norweger, sondern er ist ein pakistanischer Norweger oder norwegischer Pakistani, was auch immer. Und er erzählt so, wie sein Schnabel gewachsen ist. Und der ist halt
also
so.
Sehr gesprochene Sprache.
Unglaublich gesprochene live. Sprache. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, das so zu übersetzen, dass man sich hier auch in dieser Person wiederfindet oder das wiederhört, was man so auf der Straße hier auch hört. Und das, muss ich sagen, funktioniert ganz hervorragend. Also von daher erstmal, wenn das von das Werk dieser beiden Übersetzerinnen ist, wie auch immer die sich das aufgeteilt haben, das ist schon mal sehr gelungen. Also der Text läuft super, der läuft, der hat Tempo, der hat Sprachwitz. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern.
Mhm. Und worum geht's denn? Kurz erzählen, worum es geht.
Kurz erzählen. Es geht eben um den Mahmoud mit seiner Familie.
16 Jahre.
Fast 16. Und der erlebt jetzt die Sommerferien. Und in diesen Sommerferien kommt der Onkel G aus Pakistan zu Besuch. Und Mammut zeigt ihm eben Oslo und zeigt ihm eben Norwegen. Und in diese, ja, so große Idylle ist es nicht. Der Onkel sitzt auch gerne mal im Wohnzimmer vorm Fernseher, guckt stundenlang Cricket, trinkt Sprite und fühlt sich wieder so ein bisschen zu Hause, merkt aber, dieses Leben in Norwegen hat auch so seine positiven Seiten. Da ist alles so schön ordentlich und aufgeräumt und alles funktioniert gut, ganz anders als in Pakistan. Und ja, es gibt noch den Bruder Ali. Und da tut sich halt eine ganze Menge. Ich möchte jetzt aber auch die Pointe nicht verraten, denn der fühlt sich so gar nicht wohl. Der sitzt gerne, der jüngere Bruder, der sitzt gerne noch an seinem Tablet, guckt sich Tanzvideos an oder My Little Pony oder Dinge, die man eigentlich als Junge gar nicht so tun muss oder sollte. Zumindest nicht in den Augen von seinem größeren Bruder und schon gar nicht in den Augen sein des Vaters. Ja, und aus diesem Konflikt entwickelt sich dann auch diese Geschichte und da kommen so Vorbilder und Ansichten über, wie müssen Jungs denn sein, zusammen. Das Besondere an dem Buch ist, dass das einfach diese zwei Kulturen, die es da gibt, die in Norwegen da miteinander leben, wunderbar zuspitzt, überspitzt, aus der Sicht einer Person, die die Norweger auch noch in ihren Eigenarten und in ihrem Umgang mit Nicht-Norwegern sehr, sehr genau beschreibt und das auch sehr komisch beschreibt. Und auch der Vater hat so einen Standardsatz, ich bin doch nicht nach Norwegen gekommen, um zum Beispiel ein Elektroauto zu kaufen, was klingt wie der Föhn deiner Mutter. Mhm. Ich möchte ein richtiges mit einem Motor drin oder er möchte kein Vollkornbrot mit Körnern drin, dafür ist er doch auch nicht nach Norwegen gekommen. Okay. Also dieses Buch ist unglaublich komisch, hat einen unglaublichen Drive, hat super schöne, super auf den Punkt geschriebene Dialoge. Es macht einfach wahnsinnig großen Spaß, das zu lesen.
Und es scheint kurzweilig zu sein, wie man so schön sagt.
Also ich habe brüllend gelacht an vielen Stellen, weil es diese Situation einfach so überzeichnet.
Ach, das war das. Ich habe mich gewundert. Der Kai und ich hatten uns gewundert und haben gedacht, was ist denn? Wir haben gedacht, irgendwie hätte sich verletzt oder sowas. Nein, das war das brüllende Lachen, war das, als du in den Zimmer warst.
Genau. Und das Schöne ist, man kann ja diese Geschichte von diesem pakistanischen Blick auf diese bleichen Norweger, ist auch wunderbar übertragbar auf, wie fühlen sich denn Menschen hier in Deutschland, wenn sie so auf diese Kartoffeln gucken, die da um sie rum sind. Und das kann dieses Buch wunderbar. Mhm. Man erfährt auch ein bisschen was über die norwegische Politik, vor allem über die Landeschefin. Die kommt dann nicht so gut weg, weil das schildert ja alles sehr genau. Also es ist ein Buch, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht und unglaublich nah dran ist am Hier und Jetzt und am Leben, wenn man mal sehen will, wie so Kulturen aufeinandertreffen und wie man das doch irgendwie positiv wenden kann.
Also macht großen Spaß. Mal erschienen in?
Beim Arktis Verlag.
Arktis Verlag?
Genau, und der Autor heißt Gulrais Sharif, ist in Oslo geboren und ist Lehrer.
Wunderbar.
Also hat mir wirklich riesengroßen Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, nebendran liegt die Geschichte vom kleinen Und. Das ist ein wunderbares, das ist ein Kinderbuch, das man vorlesen kann, aber auch selbst lesen kann. Von Franz Fühlmann, Klassiker, 1984 schon verstorben. Und das ist eigentlich eine Parabel, die Jackie Gleich jetzt sehr, sehr schön illustriert hat. Ich lese mal den ersten Satz. Es war einmal ein langer, langer Satz. Darin kam schrecklich viel uns vor. Und weil der Satz so lang war, konnten die Wörter gar nicht richtig aufeinander aufpassen. Und so lief ein und aus dem Satz heraus und legte sich in die Sonne und ließ sich bescheinen. Also wir haben sofort ein Bild, was Jackie Gleich dann auch ins Bild fasst. Und dieses kleine und, diese drei Buchstaben also, die suchen sozusagen dann jetzt im kommenden Anschluss. Und dann kann man sich vorstellen, wenn es auf ein großes H, ein einsames großes H trifft, was dann daraus wird, ein großes M auf zwei Beinen daher gewackelt kommt, was dann mit dem und passiert. Und es sucht also nach Anschluss und bis es dann ganz zum Schluss tatsächlich den richtigen Anschluss gefunden hat, da ist sprachlich einiges passiert. Und in den Köpfen der Kinder ist auch einiges passiert und Jackie Gleich schafft das mit wenigen Strichen, sehr konturbetont, wie sie da die Figuren zeichnet, einfach Atmosphäre da reinzuschaffen. Und das Ganze ist so, finde ich, rund, dass es zeigt, was ein großartiger älterer Text, dass der eigentlich nicht veraltet, sondern im Gegenteil, der ist sozusagen zeitlos. Der hat einfach eine wirklich zeitlose Schönheit. Ja, ich sag nochmal Franz Fühlmann und Jackie Gleich, die Geschichte vom Kleinen und erschienen im Hinsdorf Verlag.
Ist das denn was zum Vorlesen, zum ersten selber Lesen? Wie siehst du das? Das ist da ja so ein kleines Bilderbuchformat, wenn man so will.
Ja, also man kann das vorlesen, allerdings es muss dann es macht, glaube ich, dann Sinn, es am Anfang, also jungen Grundschülern, wenn du so willst, vor Erstklässlern oder so vorlesen, wo schon mit Buchstaben, also die müssen einen Begriff haben von Buchstaben, und wenn sie das Wort und nicht kennen, sozusagen einordnen können, als diese drei Buchstaben, wenn dann ein M davor kommt, wird es eben Mund, wenn ein H davor kommt, wird es Hund. Also dieses Verständnis braucht man schon, sonst ist der Spaß halt nicht da. Also es ist eher für Grundschüler, aber es lässt sich auch wunderbar gemeinsam lesen. Und ja, es hat auch nichts, sage ich mal, es hat überhaupt nichts Kindliches, sondern es ist, es hat, sage ich das, einen inneren Anspruch, der sich durch die ganze Geschichte zieht, der es nie, für Kinder sozusagen, der reduziert es nicht für Kinder, sondern das kann Erwachsene genauso lesen. Ich glaube, Franz Fühlmann hat mal so schön gesagt, eine Erzählung für Kinder und jene, die sich Erwachsene nennen, das würde hier zutreffen.
Ja, dann haben wir jetzt bei der Übersetzung angefangen und sind über die Übersetzung auch wieder zur Lyrik gekommen. Es geht ja auch um Reimworte, wenn du bei Mund, Hund und so weiter
das
bist.
Ein bisschen auch dabei.
Na, das passt doch wunderbar.
Ja.
Da und im nächsten Monat begrüßen wir in der Kinderbuchpraxis Jörg Mühle. Da sind wir mal wieder beim Thema Illustration unterwegs.
Der ein ganz tolles Erstlesebuch jetzt gemacht hat. Zweitlesebuch, Erstlesebuch, also für ganz junge Leser mit seinen großartigen Illustrationen.
Ja, genau.
Und wer für die, die ihn nicht kennen, ist es natürlich der mit den Hasen, die gekrault werden müssen, die kleinen Hasen. Da kennt ihn sicher jeder von den Hörerinnen und Hörern. Nur noch kurz die Ohren kraulen.
Und da gibt es ja noch mehrere Bände von. Aber ja, da sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Und wer noch mehr über die Kinderbuchpraxis erfahren will, findet sie auch auf Instagram unter Kinderbuchpraxis. Und natürlich auch freuen wir uns über Zuschriften oder Fragen, die wir beantworten können, über kinderbuchpraxis@mvb-online.de.